Ja, meine Lieben, das ist Werden und Wachsen, Dr. Toms ungefilterter Podcast über die verborgenen Kräfte des Lebens. Und wie ihr wisst, hier geht es um die großen Themen des Lebens, und zwar aus der individuellen Erfahrung heraus. Heute wird es heiß, denn wir wollen sprechen über Sexualität, über Trauma, wir wollen sprechen über Spiritualität, über Heilung und Ganzheit. Und ich freue mich riesig, dass wir eine ganz tolle Gästin bei uns haben, Caroline Hopp, liebe Caro, herzlich willkommen.
Dankeschön. Ich freue mich ganz, ganz arg, dass ich hier heute da bei dir sein darf.
Ja, ich freue mich auch riesig, denn ich bin ein riesiger Fan von deiner Arbeit und ich möchte euch jetzt erstmal Caro kurz vorstellen. Und zwar bist du die Gründerin der Pleasure Priestess Academy, machst einen wundervollen Podcast, The Heart of Pleasure. Bist Yoga-Lehrerin, Tantra-Lehrerin, Psychologin, Coach und vor allem eins, Frau. Genau, und du lebst in Costa Rica.
Das stimmt, ja.
Ja, ich bin auf dich und deinen Podcast aufmerksam geworden vor, ich weiß gar nicht, 2021 muss das gewesen sein, Ende 21 irgendwann. Und habe, ich glaube, die erste Folge zuerst gehört und danach direkt mal so 5, 6 am Stück hinterher. Also so 5, 6 Stunden dein Content.
Wow.
Weil ich so begeistert war. Und ich kenne eigentlich keinen anderen Podcast, wo der Host so schonungslos offen ist wie du. Und das finde ich sehr besonders. Und ja, deswegen ist es mir eine riesige Freude, dass wir heute miteinander sprechen können.
Ja, danke dir. Also das freut mich natürlich zu hören, dass das so mit dir in Resonanz gegangen ist und nach wie vor geht, dass ich mich so ja schonungslos ehrlich zeige. Für mich ist das seit meiner Yogalehrerausbildung, würde ich sagen, wie ich lebe, weil es die Veränderung ist, die ich mir für die ganze Welt wünsche. Also ich wünsche mir, dass alle Menschen sich trauen, authentisch zu sein und sie selbst zu sein und sich zu zeigen und zu offenbaren mit dem, was im jeweiligen Moment einfach gerade lebendig ist. Sei das freudische Ekstase, Neutralität, Mittelmäßigkeit und oder eben aber auch Trauer, Schmerz, Wut, was auch immer es gerade ist. Und ja, deshalb bin ich so, weil ich so denke, okay, so möchte ich, dass die Welt ist, also muss ich selber leben.
Du sagst selbst, dass die sexuelle Energie eine Superkraft ist. Und das, finde ich, ist eine total spannende Aussage. Was meinst du damit?
Das ist eigentlich eine sehr tantrische Aussage. Denn sexuelle Energie ist Lebensenergie, also Life Force Energy. Mit sexueller Energie erschaffen wir ein neues Leben. Dich, mich, gibt es nur, weil unsere Eltern irgendwann mal sexuelle Energie aktiviert und kultiviert haben und dadurch einen Kreationsprozess in Gang gebracht haben. Und wenn wir das wieder verstehen lernen und wissen, dass diese sexuelle Energie so kraftvoll ist, dass die neues Leben erschaffen kann und wir die aber auch kultivieren können, ohne die Intention zu haben, jetzt ein Baby zu machen, können wir diese Energie für im Prinzip alles nutzen. Also sowohl für Pleasure, Spaß, Freude, Orgasmen, als auch für Kreativität. Ja, man kann sich das so vorstellen wie, ich kultiviere sexuelle Energie und ich sublimiere dann die dann, so nennt sich das im Tantra, sublimierende Energie. Das heißt, ich benutze die Energie dann für was anderes. Ich wandle die um. Zum Beispiel stecke ich die in meine Arbeit, in mein Business oder in meinen Podcast oder in was anderes, was ich organisieren oder erschaffen will, oder einfach in meine Verbindung zum Göttlichen. Ja, also das heißt, in meine spirituelle Praxis, in das, okay, die Energie steigt nach oben auf und ich spüre eine Verbindung zu meiner Spiritualität, wie auch immer sich das für das Individuum äußert.
Also du meinst, ich spüre sozusagen die Lebenskraft in mir und dann geht sie sozusagen in die eine oder die andere Richtung.
Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor. Also viel sexuelle Energie zu kultivieren, bedeutet auch, sich lebendig oder lebendiger zu fühlen, weil es eben diese Lebensenergie ist. Das heißt, wenn ich Ne, das sagt man manchmal ja zum Beispiel auch so, wenn Frauen keine Libido haben, die fühlen sich irgendwie ausgetrocknet. Und da ist tatsächlich auch was dran, weil in Anführungszeichen Säfte nicht fließen, Energien nicht fließen, das nicht bewegt wird, da rostet was ein, da ist eine Stagnation. Und wenn man das als Frau für sich, auch als Mann, aber insbesondere als Frau für sich kontinuierlich kultiviert, im Sinne von einer Self-Pleasure-Praxis oder mit einem Partner, ist ganz egal. Macht das einfach lebendiger und damit vitaler, jünger, du bist energiegeladener und deine Lust auf Sex wird immer mehr. Also dadurch, dass ich quasi kontinuierlich Sex und Energie kultiviere, ist es nicht so, dass ich mich dann daran abnutze, sondern das wird eher kontinuierlich einfach noch mehr.
Ja,
Und das
genau.
ist,
Es verstärkt
ne?
sich.
Das ist, ich finde, das ist eine ziemlich coole Superkraft.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, letztendlich ist das ja sozusagen wie so eine Art Universalkraft, die ich im Ganzen, also meine Lebensenergie. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Superkraft. Vor allem schafft das auch, glaube ich, ganz viel, viel mehr Lebensqualität. Also, weil da geht ja eigentlich viel mit einher, dass ich erstmal gut an mich selber angebunden bin, dass ich meine eigene Kraft überhaupt spüren kann. So. Und dann, das ist dann vielleicht irgendwie schon eine Art der Kultivierung, dass ich sie bewusst lenken kann.
Absolut. Und das Schöne daran ist, dass man nichts von außen braucht dafür, um sie zu kultivieren. Also du brauchst nur dich und deinen eigenen Körper und das war's. Und damit kannst du das kontinuierlich kultivieren. Also das heißt, du brauchst nicht, ne, du kannst natürlich irgendwelche Gadgets dir holen, wie zum Beispiel ein Kristalldildo oder ein Yoni-Ei. Da können wir auch noch drüber sprechen, was das ist und wie man damit arbeiten kann. Ja, oder andere Sachen. Aber am Ende ist es eigentlich nur du und dein Körper. Und das ist es. Ja, also du brauchst auch nichts von außen, keine Pille, kein Medikament, vielleicht jemanden wie mich, der dich an die Hand nimmt und dir zeigt, wie du das selber aktivieren kannst, aber am Ende kannst du es alleine.
Also Tools sozusagen. Wie kultiviert man diese sexuelle Energie, diese Superkraft?
Also der erste Schritt ist immer erstmal, dass man überhaupt mit sich selber in Kontakt kommt. Wir leben leider in einer Welt, in der viele Menschen sehr unverbunden sind mit ihren Körpern und mit ihren körperlichen Empfindungen und was da generell so passiert. Also nicht nur in Bezug auf Sexualität, sondern allgemein. Wie geht's mir? Wie fühle ich mich? Wie fühlt sich mein Körper an? Was bedeutet das auch? Ja, was sendet mein Körper mir für Signale dadurch? Was möchte der mir sagen, dass ich zum Beispiel, ne, wenn ich müde bin, dann sagt mein Körper, okay, fühle ich mich erschöpft, ruh dich aus. So. Und wie viele Menschen ignorieren diese Signale? Oder wenn ich Hunger habe, ne, sagt mein Körper, iss mal was. Wie viele Menschen ignorieren diese Signale und oder überessen sich? Ja, Körper sagt, ich bin satt und es gibt aber noch weiter rein. Ja? Also das ist immer der erste Schritt, wirklich in den Kontakt mit dem eigenen Körper zu kommen und überhaupt erstmal ins Spüren zu kommen und zum wirklich bewusst zu haben, was passiert in meinem Körper, was empfinde ich, wo empfinde ich es, wie fühlt es sich an und was ist die spezifische Botschaft meines Körpers für mich? Weil hinter jeder Empfindung steckt immer irgendeine Nachricht, die mein Körper für mich hat. So, und das ist erstmal so der erste Schritt. Also das hat erstmal gar nicht so viel mit Sexualität zu tun, sondern überhaupt damit, sich selbst wieder spüren zu lernen. Und von da aus kann man dann in die Sexualität eintauchen.
Also da kann ich auch sozusagen nur eigene Geschichten beitragen. Ich glaube, ich war früher auch tendenziell eher getrennt von meinem Körper. So, was sich auch geäußert hat, ist, dass ich manchmal wie emotional taub war. So, dass ich gar nicht wusste, wie erlebe ich das denn jetzt hier gerade. So, und das ist heute ganz anders geworden. Also, das war auch ein Weg dahin, sage ich mal. Das liebe ich am Arbeiten, auch zu Hause, dass ich zwischendurch dann Pausen machen kann, wann ich will, dass ich zwischendurch mal meditieren kann oder einfach hier durch die Wohnung flippe oder ich will es nicht tanzen nennen, aber so meine Energie ausagiere. So, ne, was mega gut ist und was im Büro vielleicht eher für komische Blicke sorgen würde. Ja. Ne.
Absolut. Ja, das ist, wenn man das so für sich nutzen kann und es so strukturieren kann, ist das ein Wahnsinnsvorteil. Das ist für mich auch
Ja.
seit Homeoffice-Zeiten, würde ich sagen, habe ich das so genutzt. Ich habe immer so 50-Minuten-Timer gestellt und dann 10 Minuten mindestens Bewegung. Also heißt schütteln, tanzen, mal spüren, was ist jetzt gerade los. Und es ist so eine kleine Veränderung, aber es macht eine ganz andere, ja, Verbindung zum Körper und ein ganz anderes Gefühl auch.
Also bei mir produziert das vor allem das Gefühl, dass ich Herr in meinem Leben bin. Ein Stück weit. So, und das ist natürlich, also das ist schon mal ein super Gefühl. So.
Ja, das fühlt sich gut an, wenn man das Gefühl hat, nicht die unbewussten Programme oder irgendjemand anders kontrolliert einen, sondern man selber ist in charge und ist so,
Ja,
okay,
ich nehme
ich
das halt auch
mache,
heute.
was ich will.
Ich nehme das heute halt auch viel mehr wahr. Also ich kenne auch zum Beispiel, dass wenn ich müde bin, dann kriege ich Hunger. So. Und früher habe ich dann einfach, ja, jetzt esse ich was irgendwie gut. Und heute weiß ich, okay, welches Bedürfnis ist es wirklich gerade? Und dann kann ich wählen. So, ich kann ja trotzdem was essen, wie ich es früher gemacht habe, oder ich setze mich einfach hin oder lege mich hier kurz hier irgendwie aufs Sofa oder was auch immer. So, und habe heute dann eben, genau, also ich merke die Dinge einfach eher als früher.
Für mich genauso. Also,
Ja.
ich hatte ja eine Essstörung Anfang meiner 20er und meine Wahrheit heute, meine Interpretation davon heute, es war ein Schrei von meinem Körper, der gesagt hat, jetzt hör endlich mal hin, was eigentlich los ist und schaust dir an. So, und das war die Art und Weise, wie mein Körper quasi den Ausdruck davon gefunden hat, so, okay, es wird jetzt allerhöchste Zeit, dass du lernst, auf mich zu hören und mich zu verstehen und meine Signale zu achten und zu respektieren und mich nicht immer und immer wieder zu übergehen. So, ja.
Also ich finde diese Anbindung an den Körper und deswegen bin ich ja auch mit diesem Thema Tantra oder so, oder das fasziniert mich so. Weil ich glaube, wenn du eine gute Anbindung an dich selbst hast, gibt dir das wahnsinnig viel Orientierung im Leben. Und wir leben ja in einer Zeit, in der scheinbar alles möglich ist. Also wenn ich sage, ich möchte Rohstoffhändler in Hongkong werden, wer will mich daran hindern? Ne? Oder mich für die amerikanische Präsidentschaft bewerben. Also ich kann nach Amerika ziehen, amerikanischer Staatsbürger werden. So, alles scheint möglich zu sein. Aber was stimmt? Was passt für mich? Und da ist natürlich dann nicht alles passend. Und die einzige Möglichkeit, das irgendwie gut rauszufinden, ist, glaube ich, eben gut in sich selbst geankert zu sein und eine gute Orientierung in sich selber zu finden. Und das geht eben nur mit einer guten Anbindung an den Körper.
Total. Das ist meine Erfahrung auch, also in den letzten Jahren und tatsächlich aber auch in den letzten Wochen insbesondere, wo ich das Gefühl habe, ich bin da gerade so an dem Feintuning, weil ich war und bin teilweise ein sehr kopflastiger Mensch, weil ich auch aufgrund meiner Geschichte in meinem Kopf war es sicher, aber in meinem Körper hat es sich nicht angefühlt, sicher zu sein. Und Kopf war irgendwie auch so Verstand, war dieses, okay, hier kann ich Kontrolle und Sicherheit erleben, während ich das Gefühl hatte, im körperlichen Erleben kann ich das irgendwie nicht. Und jetzt, wo ich sehr fortgeschritten bin, würde ich sagen, in meinem Körpererleben und auch Heilung und Integration von Dingen, die in meinem Leben passiert sind, merke ich immer wieder, gerade jetzt zuletzt, wie mein Körper mir ganz klar sagt, das möchte ich, das ist gut, das fühlt sich richtig an, oder das fühlt sich nicht richtig an in Bezug auf Entscheidungen, bestimmte Personen auch. Also manchmal, wenn ich eine neue Person treffe, ich habe in meinem Körper direkt eine Reaktion, die mir ganz deutlich sagt, fühle ich mich nicht sicher. Irgendwas fühlt sich nicht sicher an. Und es ist so spannend zu beobachten, wie mein Verstand dann da reingrät und sagt, ja, aber wir könnten ja noch dies und wir könnten der Person ja noch eine Chance geben und dies, das, tralala. Und jedes Mal ist es wirklich ausnahmslos so, wenn ich nicht auf meinen Körper höre und dieser Verstandesstimme folge, dann kommt es am Ende zu einer unangenehmen Situation oder ich merke, oh, das war eigentlich nicht das, was ich wollte. Und mein Körper hatte initial eigentlich den richtigen Impuls. Und es ist wirklich so hochspannend, das zu lernen und zu merken, so, okay, wow, diese Weisheit, die in meinem Körper steckt, das ist eine ganz andere, als was mein Verstand greifen kann. Und damit will ich gar nicht sagen, dass der Verstand nicht wichtig ist und nichts zu sagen hat. Der ist absolut wichtig, ja, weil der Körper natürlich auch aufgrund von Konditionierungen und Traumata auch reagiert auf bestimmte Trigger im Außen und Personen und so weiter. Und gleichzeitig, ne, diese Balance zu finden, zu sehen, ah, okay, dieses Muster, was ja auch in unserer Gesellschaft oder in der Welt, in der wir leben, ist ja alles, was mit dem Verstand zu tun hat, wird ja sehr gelobt und ne, da gibt es Auszeichnungen für und gute Noten und Leistung und Wohingegen halt, wenn ich jetzt jemandem sage, hey, mein Körper hat mir gesagt, ich soll das und das machen, dann gibt es oft so eine Reaktion von großen Augen oder so, hä? Wovon spricht sie jetzt?
Und ich glaube, da leben wir wirklich, also kommen wir in eine neue Zeit, weil du ja heute wissenschaftlich nachweisen kannst, wo das alles herkommt. Dieses, ja, dass die Intuition eben weit mehr ist als nur irgendwie so ein spontanes Gefühl, sondern dass da eben die Weisheit von unfassbar vielen Erfahrungen und Körperwahrnehmungen drinsteckt. Und dass gerade in komplexen Entscheidungssituationen intuitive Entscheidungen viel, viel stimmiger sind und viel besser, viel erfolgreicher als Kopfentscheidungen. Wie bist du zum Thema Tantra und Sexualität gekommen? Das würde mich interessieren.
Über meinen eigenen Weg in diesem Leben, würde ich sagen, meine eigene Heilungsreise auch. Ich habe tatsächlich, ich hatte schon immer eine sehr starke Libido. Also als ich sexuell aktiv geworden bin, da war ich 15, ist dieses Thema Sexualität für mich deutlich wichtiger gewesen als zum Beispiel für meine Freundinnen damals zu der Zeit. Und ich wollte schon immer Menschen helfen und ich wollte, irgendwann mit 15 hatte ich dann die Idee, ich möchte gern Psychotherapeutin werden. Und ich habe damals schon immer gesagt, ich werde Sexualtherapeutin. Keine Ahnung, wo das herkam, aber es war einfach so dieses, okay, irgendwie ist das so mein Thema und das fühlt sich irgendwie stimmig an. Es war immer mit so einem kleinen Augenzwinkern und einem Scherz, aber irgendwie war auch viel Wahrheit da drin. Und ich habe dann angefangen, Psychologie zu studieren, habe dann die Essstörung entwickelt und hatte wirklich eine Phase von absolutem Getrenntsein von meinem Körper. Das Studium ist auch sehr theoretisch und trocken und nicht sehr praxisorientiert, so dass, also sowas wie Sexualität oder therapeutische Aspekte, sowas gibt es im Bachelor gar nicht, so dass ich über diese Zeit des Studiums das irgendwie ein bisschen aus den Augen verloren habe und dann mal kurzzeitig dachte, ich möchte gerne im Maßregelvollzug arbeiten mit den schlimmsten von den schlimmsten Verbrechern unserer Gesellschaft sozusagen. Das war aber nur so ein kurze, weiß ich nicht, so eine kurze Phase. Und dann, nachdem ich Yoga gefunden habe, hat sich in meinem Leben ganz, ganz viel verändert. Und es war so eine Kombination aus Sachen, die irgendwie ungefähr gleichzeitig passiert sind. Also ich habe damals dann die Pille abgesetzt. Ich hab die Yogalehrerausbildung gemacht, und bin auch in eine neue Stadt gezogen für den Master. Also es gab ganz viele Veränderungen irgendwie auf einmal in meinem Leben. Und die Yogalehrerausbildung hat auf spiritueller Ebene für mich alles verändert damals. Also ich würde sagen, da habe ich den Zugang zu meiner Spiritualität gefunden und auch das erste Mal das Gefühl gehabt, mein Herz ist wahnsinnig weit geöffnet und ich bin einfach pure Liebe. Und gleichzeitig, das war so ein halbes Jahr, nachdem ich die Pille abgesetzt habe, hatte ich das Gefühl, auf einmal kickt meine Libido wieder rein. So, auf einmal war plötzlich wieder sexuelle Energie da, die ich in den Jahren davor wenig gespürt habe. Und auch also mein emotionales Empfinden hat sich auch wieder verstärkt, würde ich sagen. Also, da gibt es ja inzwischen auch viel Studien dazu, ne, wie die Pille halt, ja, auch Depressionen fördert und in die Richtung geht. Und das hat dann auf einmal so ein Feuer wieder auch in mir entfacht, auch für Sexualität und so ein Hunger irgendwie auch da, mich noch weiter zu kennenzulernen und Dinge auszuprobieren. Und dann habe ich einen Mann kennengelernt, mit dem ich intuitiv einfach sehr intensive sexuelle Erfahrungen hatte, die ich vorher in meinem Leben so nicht hatte. Und ich war so, was ist das? Was passiert hier? Was machen wir? Also, es ist Hammer, aber ich weiß nicht so ganz, was es ist. Und dann über diesen spirituellen Weg bin ich dann irgendwie zu Tantra gekommen und habe dann angefangen, da Bücher zu lesen und mein erstes Retreat auch selber zu besuchen und habe dann festgestellt, ah, okay, ohne dass wir es so genannt haben, haben wir ganz intuitiv uns schon in diese Richtung bewegt. Und so hat das dann angefangen und es war für mich dann irgendwie irgendwann so ein Kreis, wo ich gemerkt habe, irgendwann kam es mir so, wow, ja, als ich 15 war, habe ich ja schon mal gesagt, ich will Sexualtherapeutin werden. Jetzt bin ich nicht Sexualtherapeutin im klassischen Sinne, dass ich diese Ausbildung im deutschen System gemacht habe, sondern komme eher von der spirituellen Komponente halt. Aber ich habe das Gefühl, es ist irgendwie angelegt. Und ich weiß nicht, ob du Human Design kennst.
Nicht wirklich, nee. Also im
Ja, das ist.
Begriff schon, aber ich kenne mich da nicht aus.
Also da hat mir, also in einem Reading wurde mir da auch nochmal gesagt, dass das quasi, da gibt es so ein Tor im Jupiter, frag mich jetzt nicht, was irgendwie für deine Bestimmung steht. Und da ist genau das drin bei mir auch, dass es quasi meine Aufgabe ist, Menschen zu zeigen, wie sie zu ihrer Sexualität zurückfinden können. Und die Frau kannte mich nicht, die mir das Reading gemacht hat. Und ich war so, okay, ich bin auf dem richtigen Weg anscheinend. Ich mache das, was für mich bestimmt ist. So.
Ja.
Ja.
Sozusagen der Spur der Freude gefolgt.
Ja, genau.
Ja, wie schön. Ja, also ich habe jetzt in der Vorbereitung auf den Podcast natürlich auch ein bisschen recherchiert und ich finde es gar nicht so einfach herauszufinden, was Tantra überhaupt genau ist. Also zum einen habe ich auch das Gefühl, dass da auch wahnsinnig viel geschwätzt wird und also viel Bullshit irgendwie verbreitet wird. Und dass es wenig fundierte Sachen gibt. Und was ist für dich Tantra?
Für mich ist Tantra ein spiritueller Weg, der als Ziel hat, dich selbst wahrhaftig zu erkennen. Könnte man auch beschreiben als Erleuchtung zu erlangen. Also das heißt, die Schichten deines Egos abzuschälen und am Ende zu verstehen, was du wirklich bist, was im Tantra Gott, Liebe, universelles Bewusstsein oder wie auch immer du das nennen willst, wäre. Das ist für mich Tantra.
Also, was ich total spannend finde, ich habe so ein Zitat von Osho gefunden. Tantra vertraut deinem Körper. Keine andere Religion vertraut deinem Körper. Und wenn Religionen kein Vertrauen in deinen Körper haben, erzeugen sie eine Spaltung zwischen dir und deinem Körper. Sie machen deinen Körper zum Feind. Sie zerstören die Weisheit des Körpers. Und das finde ich total spannend, weil alles, was sozusagen spaltet, schwächt. Und als ich das gelesen habe, hatte ich spontan so ein Gefühl, also mein Misstrauen gegenüber den klassischen Religionen, die ja oft dem Körper eher ablehnend gegenüber sind und den körperlichen Bedürfnissen, wächst unglaublich dadurch. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, dass das nicht so ganz stimmig ist. Also nur sozusagen, wenn es ganz ist, wenn es rund ist, wenn es sozusagen dann kann es richtig sein. Und ich habe das Gefühl, dass das hier eben der Fall ist.
Ja, das ist auch meine, wie ich Tantra erlebt habe und erlebe, weil es einfach Ja sagt zu allem, was da ist. Also es ist einfach bejahend. Es sagt, okay, wir haben diesen Körper, wir haben Triebe, wir haben animalische Tendenzen, wir haben Sexualität, wir haben Geld, wir haben Macht, wir haben all diese Dinge, die sind alle da in der Manifestation. Und Tantra geht eben davon aus, dass alles göttlich ist. So, also ich bin göttlich, der Stuhl ist göttlich, Geld ist göttlich, meine Flasche ist göttlich. Und nichts kann quasi falsch oder böse sein in dem Sinne, was in der manifesten Welt da ist. Und deswegen, das heißt aber nicht, dass man alles einfach konsumieren soll, sondern die Idee ist halt zu sagen, okay, nutze all diese Dinge für deinen spirituellen Weg, für the revelation of the self, also da für die Selbsterkenntnis und für die Erleuchtung am Ende. Nutze es weise und verliere dich nicht in diesen easy pleasures. Und das ist so ein bisschen der Unterschied eben zu den ganzen anderen Religionen und vor allem auch anderen Yoga-Traditionen, die auch eher proklamieren, okay, sexuelle Energie, diese ganzen Sachen, lieber moderat, bleibt da mal lieber weg, weil es erfordert Disziplin, ja, und Willenskraft zu sagen, okay, ich nehme alles, was die Manifestation hat, also alle diese Verführungen wie Sex, Geld, Essen und so weiter. Und ich nutze sie aber halt für meine spirituelle Entwicklung. Das geht nicht einfach so, sondern das erfordert ein Commitment und ein sich dem auch wirklich hingeben und dafür auch was tun. Und deswegen ist es auch nicht für jeden, würde ich sagen, weil es eben wirklich diese Mühen, es erfordert auch Mühen und Energie, die ich da rein investieren muss.
Klingt so, als ob es ein gutes Maß an Verantwortung bräuchte und ein gutes Maß an gewachsener Persönlichkeit, nenne ich mal, wenn ich es mal, oder so persönlicher Reife. um damit gut umgehen zu können. Und dann ist es wahrscheinlich ein unglaublich mächtiges Werkzeug.
Es ist so, ja.
Ja.
Es ist letztendlich, ist es eine Disziplin aus Selbstliebe auch heraus, weil langfristig sind diese, ich nenne das immer Quick Fixes oder Easy Pleasures, also so dass, mein Tantra-Lehrer hat immer gesagt, das Bewusstsein der Menschen, der meisten Menschen auf dem Planeten liegt in Svadhisthana. Svadhisthana ist das Sakralchakra. Ja, also das ist das Chakra, was verantwortlich ist für Sexualität, also Fortpflanzung, Essen, Filme, halt so all diese easy Entertainments, ja. Und das Bewusstsein der Welt liegt quasi in diesem Chakra. Also das ist quasi dieses Eat, Sleep, Fuck, Repeat.
Mm.
Ja. Und es ist einfach, dort manipuliert zu werden. Und wenn man sich die Welt mal anschaut, also wie Werbung zum Beispiel funktioniert, das geht genau, das triggert genau das, es geht genau da rein. Und es ist aber langfristig eigentlich gar nicht erfüllend, weil ich halt immer mehr davon brauche oder immer wieder diese Stimulation. Das ist so ein bisschen wie die Ratte im Käfig, die eine Elektrode im Kopf hat und an einem bestimmten Gehirnzentrum stimuliert wird. Ich muss immer wieder auf den Knopf drücken,
ja,
einfach um auf diesem Level zu bleiben. Oder ich muss immer schneller auf den Knopf drücken, weil ich immer mehr Stimulation brauche. Und das ist eigentlich langfristig gar nicht befriedigend. So.
Das ist Abhängigkeit, das ist Sucht.
Genau.
Sozusagen.
Ja,
ja,
genau. Das spielt letztendlich
das
in einen,
was Trauriges.
In einen Suchtkontext. Genau.
Ja.
Und im Tantra, und das ist zum Beispiel auch was mit meiner Mission, für mich ist ja auch so ein bisschen in der Tantra-Welt, wie sie heute aktiv ist, ein bisschen aufzuräumen, weil es gibt viel Neo-Tantra und das konzentriert sich viel auf Sexualität. Und Sexualität ist ein wichtiger Teil von Tantra, macht tatsächlich aber nur so 7-9% aus von dem, was Tantra wirklich ist. Also nur ein kleiner Teil. Und ich habe das Gefühl, die westliche Welt, die schmeißt sich so auf dieses, oh wow, wir können sexuell Spaß haben und uns ausleben und uns spirituell nennen. Geil! Und ich bin so, nein, das ist es nicht. und da passiert leider auch viel Missbrauch, muss man einfach sagen. Also ich habe viele Klientinnen schon gehabt, die in tantrischen Räumen unterwegs waren, wo Gehirnwäsche stattfindet und wo einfach Machtdynamiken ausgenutzt werden. Und meine Mission ist so ein bisschen damit aufzuräumen und zu sagen, okay, ich möchte make Tantra great again, so ein bisschen so. Ja, dieses, okay, ich möchte Räume aufmachen und Menschen zeigen, was Tantra wirklich kann und was es wirklich ist, inklusive Sexualität, aber eben nicht nur das.
7-9%, sagtest du eben. Was sind die anderen 91-93%?
Yoga, Meditation, Pranayama, gewisse andere Praktiken. Es gibt ja auch eine Unterscheidung zwischen rotem und weißem Tantra.
Mhm.
Und letztendlich alles, was Sexualität mit tatsächlichem Körperkontakt beinhaltet, ist rotes Tantra. Und dann gibt es noch ganz viel weißes Tantra. Das heißt, wenn man da ein bisschen fortgeschritten ist, dann arbeitet man zwar auch mit sexuellen Energien, aber nur in Meditation. Also das heißt, ich berühre niemanden und ich berühre auch nicht mich selbst, sondern es gibt 10 Göttinnen, die Mahavidyas heißen die im Tantra, und man macht dann quasi Rituale, sexuelle Rituale mit denen in Meditation. Also es ist ganz viel davon. Und ganz, in Anführungszeichen, wenig tatsächliche sexuelle Praxis. Es ist auch ein Teil. Und es ist auch ein schöner Teil, der Spaß macht, den man nutzen kann. Aber es ist eben sehr, sehr viel mehr. Ja.
In deinen Podcasts verwendest du oft den Begriff von Self-Pleasure.
Mhm.
Was meinst du damit?
Damit meine ich alles, was ich mit mir, für mich mache, um mir selbst Vergnügen, angenehmes Gefühl, ich finde, es gibt kein gutes Wort für Pleasure im Deutschen, zu bereiten, aus der Selbstliebe heraus. Also es ist letztendlich für mich eine Selbstliebe-Praxis, die auch nicht zwangsläufig was Sexuelles beinhaltet. Also zum Beispiel, wenn ich sage, ich nehme jetzt heute Abend ein Vollbad, das ist für mich auch eine Self-Pleasure-Praxis, muss für mich aber überhaupt nicht sexuell sein, dass ich dann irgendwas Sexuelles während ich in der Badewanne bin, sondern einfach dieses, wow, ich kümmere mich um mich, ich sorge gut für mich, ich gebe mir das, wonach mein Körper sich sehnt, ja, ist auch was sehr Körperliches. Das ist für mich Self-Pleasure. Und es ist für mich letztendlich gelebte Selbstliebe.
Also fühlt sich für mich wie Selbstfürsorge an, ein Stück weit.
Ja.
Und so meine Definition von Selbstliebe ist, ich höre auf meine inneren Signale und folge ihnen.
Ja.
Also ich mache Pausen, wenn ich müde bin, ich lege mich hin oder was auch immer.
Ja.
Ja,
Meine Definition ist so ein
ganz
bisschen selbst.
pragmatisch.
Selbstliebe bedeutet für mich, jeden Tag aufzustehen mit dem Commitment, das Beste für mich zu geben an diesem Tag, was ich geben kann. Und bedeutet manchmal, wenn ich nicht so viele Energien oder Ressourcen habe, dass es ein bisschen weniger ist. Und an manchen Tagen ist es ein bisschen mehr. Aber es ist für mich wirklich dieses, sich dazu wirklich auch, was ist eigentlich ein gutes Wort für Commitment? Ich sage immer Commitment, aber es ist ja kein deutsches Wort.
Tja, fällt mir jetzt auch nichts ein. Ja,
Aber
Commitment.
Commitment, dieses Commitment zu sich selber. So dieses, okay, ich bin für mich da, no matter what. Und ich gebe mein Bestes. Und manchmal ist mein Bestes ein bisschen weniger, manchmal ist mein Bestes ein bisschen mehr, aber es ist immer noch mein Bestes für mich.
Also für mich fühlt sich's gut an, mir auch eben die Dinge zu erlauben, die ich brauche. Beispiel: Mein Wecker klingelt morgens 20 vor 7, aber oft bleibe ich dann noch ein bisschen im Bett liegen, weil ich es einfach liebe, in dieser Phase so zwischen Traum und wach zu sein. Manchmal stelle ich mir dann vor, was will ich denn diesen Tag erreichen? Ich visualisiere das sozusagen, ich programmiere mich schon auf, was ich alles machen will. So, aber in so einer ganz entspannten Weise. Manchmal ist es auch einfach, dass man so die Dinge eben fließen lasse. So, und dann stehe ich total entspannt auf. So. Also manchmal
Schön.
schlafe ich sogar auch nochmal ein. So, dann dauert es vielleicht noch eine Stunde länger. Und das Tolle ist ja, also ich arbeite relativ viel auch von zu Hause aus. Gönne ich mir auch. Und dann kannst du ja trotzdem irgendwie um 7:45 pünktlich am Schreibtisch sitzen und einen ganz produktiven Tag haben. Und es ist eh, die produktivsten Tage sind ja eh nicht die, die am meisten vollgestopft sind, sondern die, wo man am meisten im eigenen Fluss ist.
Absolut. Total.
Ja.
Das ist für mich übrigens eins der größte Luxus, den ich habe, dass ich seit, wie lange jetzt? 2,5 Jahren nicht mit Wecker aufstehen muss. Es sei denn, wie jetzt vor ein paar Tagen, ich muss mein Auto um 7 Uhr morgens in der Werkstatt abgeben. Aber abgesehen davon, ich nie mit Wecker aufstehe, weil ich arbeiten muss. Das ist für mich purer Luxus. Also.
Ich liebe es, morgens so ein paar Minuten bevor der Wecker klingelt, aufzuwachen. Also es ist so, wenn ich wirklich gut an mich angebunden bin, dann gelingt das auch. Dann bin ich auch total entspannt und frisch und weißt du so, ah, jetzt ist, dann gucke ich irgendwie raus. Dann kann man ja so an der Lichtstimmung so ungefähr abschätzen, wie viel Uhr es ist. Und dann weiß ich irgendwie jetzt so, gleich klingelt es oder auch nicht.
Ja,
Und dann habe ich
ja.
eh auch einen ganz sanften Ton. Also es geht ganz langsam los. So. Also in
Ja,
den
ja,
Tag zu
ja.
gleiten. Ich meine, das ist ja wie so ein Übergang sozusagen.
Ja,
Ne? Und den auch
voll.
sanft zu gestalten, finde ich super.
Ja, ich auch. Ich auch,
Ja.
total.
Ja, spannend. Das hat ja auch ganz viel mit Körper und Geist zu tun und mit
Ja.
einer stimmigen Verbindung. Und also ja, vielleicht erzähle ich das jetzt einfach. Das ist wirklich also es wissen nicht viele Menschen. Du verwendest ja diesen Begriff spirituelles Erwachen auch. Und ich habe bei mir nachgedacht, was heißt das denn überhaupt? Und ich glaube, das war ein Moment, wo ich quasi zu mir selbst und zu meinem eigenen Körper gefunden habe. Und den kann ich wirklich auf den Tag und fast auf die Minute genau benennen. Und zwar war das, war ich da in Amerika auf so einem verrückten Festival beim Burning Man. Und ja, und habe zum ersten Mal in meinem Leben MDMA genommen. Und die Story ist, ja, also ich hatte immer relativ viel Respekt und vielleicht auch ein bisschen Angst vor diesen ganzen Dingen. Und war da bisher immer mega vorsichtig und also irgendwie, also ja, eher wirklich die Finger davon gelassen, kann man sagen. Und dann habe ich einen Typen kennengelernt, Daniel, irgendwie, und der war so eine Art Drogen-Jesus, würde ich sagen. Der hat da so eine richtige Religion draus gemacht. Ganz netter Typ. Und wir haben über alles Mögliche gequatscht, gar nicht über diese ganzen Sachen. Und am Ende des Gesprächs sagte er: Tom, wir haben uns jetzt so nett unterhalten, ich gebe dir jetzt mal das. Und das kannst du nehmen, und wenn das irgendwie, wenn dir das nicht gefällt, so, dann kommst du morgen wieder und gebe ich dir was anderes. So, also so, als ob ich das jetzt brauchen könnte. Ich so, oh, ich weiß gar nicht, was ich damit soll. Ne? Und war dann irgendwie sehr so, boah, soll ich das machen oder nicht? Oder irgendwie so, naja, also letztendlich irgendwie gemacht. Und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass ich 8 Stunden lang in meinem Zelt gesessen habe und meditiert habe. Nicht gefeiert, sondern höchstens mich selbst sozusagen. Und mir selber zugeschaut habe, wie die Energie durch meinen Körper läuft. So, und ich mich auf eine Art und Weise wahrgenommen habe, wie eigentlich bisher noch nie zuvor. Und ich glaube, das war sozusagen der Moment sozusagen des Erwachens. Und als ich dann nach Hause kam, hatte ich das Gefühl, ich passe hier überhaupt nicht mehr in den Schuh rein, sozusagen. Und dann begann eine Reise der, oder meine Reise eigentlich der Entwicklung, kann man sagen. Und ich habe mich dann relativ schnell, ich habe zu der Zeit in der Bank gearbeitet, was echt ein krasses Erlebnis des Wiederkommens war, weil das so eine andere Welt war, so da passte überhaupt nichts mehr. Und dann war so die Frage irgendwie, also nehmen wir mal an, ich hätte alles, was ich brauche, Geld, Ressourcen, alles ohne Ende da. Was würde ich tun? Und dann hatte ich 3 Antworten darauf. Ich würde mich mit Kunst beschäftigen, ich würde mich weiterbilden und ich würde um die Welt reisen. Und das habe ich dann letztendlich alles gemacht, so Stück für Stück. Also ich habe dann, bin dann ein halbes Jahr später oder ein paar Monate später in die Abteilung für Kunst und Kommunikation gewechselt und habe dann irgendwie 3,5 Jahre die Kunstsammlung mitgemanagt und Kommunikation gemacht. Die Weiterbildung war meine Promotion über die Markenführung von Kunstmuseen. Und das um die Welt reisen habe ich eher privat gemacht. Und damit bin ich auch noch nicht fertig.
Sehr
Ja.
schön, total inspirierend. Danke, dass du das geteilt hast. Ich wusste das noch nicht. Und ich find's total schön und ich hoffe auch, wer auch immer diesen Podcast hat, dass das auch eine Inspiration sein kann. So, weil ich glaube schon, dass wir immer die Wahl haben. Und für mich war es ähnlich nach meinem spirituellen Erwachen, was für mich die Yogalehrerausbildung war, dass ich für mich entschieden habe, ich meine, das war noch im Master, also noch bevor ich quasi in die Arbeitswelt so richtig eingetaucht bin, dass für mich klar war, das ist nicht meine Wahrheit, 40 Stunden oder mehr die Woche zu arbeiten, vor allem nicht in dem System, wie es damals noch war in Deutschland, dass ich die Psychotherapeutenausbildung mache, ich mich dafür noch verschulde, ich je nachdem, bei welchem Institut ich das mache, ich noch nicht mal bezahlt werde oder halt nur minimal, obwohl ich Vollzeit arbeite und Therapie mache. Und ich war so, nee, das fühlt sich nicht richtig an. Das möchte ich nicht machen. Und das war letztendlich waghalsig, weil ich gar keinen Plan hatte nach dem Master, was mache ich jetzt eigentlich? Aber ich wusste, was ich nicht will. Und habe dann einfach angefangen, Sachen auszuprobieren und habe auch das erste Jahr nach dem Master, vor allem finanziell, war es wirklich ein Kampf auch teilweise. Und es hat sich aber so gelohnt, weil ich so viel gelernt habe und rausgefunden habe, was ich möchte, wie ich es möchte und das auch nie aufgegeben habe, egal wie schwierig es teilweise war, sondern ganz klar wusste, okay, ich möchte dahin. So. Und letztendlich hat es dann auch gar nicht so lange gedauert. Also letztendlich hat es nur 1,5 Jahre gedauert, bis ich dann von meiner Selbstständigkeit leben konnte und nach Costa Rica ausgewandert bin. Ja, wo ich halt sage, okay, das geht. So, das geht. Man muss es halt nur wollen und auch ein bisschen was dafür tun. So, ja.
Ja, letztendlich ist das eben diese Führung in sich selber zu finden. Und bei mir hat das eben dazu geführt, dass, also ich sage manchmal, ich habe mich beruflich zweimal neu erfunden, ne? Also vom eher so kapitalmarktorientiert und Banking und diese ganzen Sachen zur Kunst. Und dann war ich fertig mit meiner Promotion und dann wollte ich wissen, wie funktioniert Markenführung in der Praxis. Und dann bin ich, habe ich als Markenberater gearbeitet und jetzt komme ich in so eine Richtung Change Management, was ich sehr spannend finde, Menschen sozusagen mitzunehmen in ja, eine digitale Welt, wobei das trifft es eigentlich wenig, weil es geht nicht um Technik und Nullen und Einsen, sondern es geht eigentlich um eine Welt mit anderen Möglichkeiten, mit anderen Rahmenbedingungen, die es uns erlauben, viel, viel mehr aus uns selbst heraus leben zu können und damit eben halt auch neue Kräfte freizusetzen.
Ja.
So.
Ja.
Und mal gucken, was noch kommt. Also ich glaube nicht, dass das schon das Ende ist.
Ja,
So.
glaube
Sehr
ich auch nicht.
spannend.
Hast du denn danach noch ein paar Mal MDMA genommen oder war das deine einzige MDMA-Erfahrung?
Nein, nein, nein. Also das war schon wirklich ein echter Durchbruch, würde ich sagen. Und nein, also ich muss sagen, also ich habe fast nur positive Erfahrungen in der Richtung gemacht. Also wirklich 99,9% wirklich richtig positiv. Also eigentlich müsste ich ein Riesenfan sein. Und trotzdem, ich glaube, das ist, weil ich immer sehr respektvoll damit umgegangen bin. Und weil das jetzt für mich auch nicht nur so, yeah, Party, so, sondern mich eigentlich immer die Reise nach innen interessiert hat. So. Und also zum Beispiel, ich habe eine Zeit lang auch häufiger Bewerbungsgespräche geführt, also sozusagen Leute eingestellt. Und da war immer so meine Frage, also die Freestyle-Frage, stell dir vor, dein Haus oder deine Wohnung brennt und was nimmst du mit, sozusagen? Ne? Und jetzt mal abgesehen von Haustieren und Menschen oder so. Und meine Antwort auf die Frage ist immer meine Tagebücher. Warum erzähle ich das? Weil ich im Grunde so angefangen habe, Tagebuch zu schreiben. So. Also, ich habe mir einen gedampft und dann kriegt man da so, ich sag mal, ein bisschen wirre Gedankengänge. Und ich wollte wissen, ist das jetzt wirklich wirr oder ist das genial, so wie sich das ja manchmal anfühlt dann. Und dann habe ich das einfach aufgeschrieben. Und so habe ich angefangen, Tagebuch zu schreiben. Also. Ja, auch ein bisschen strange Story, aber gut, heute kann ich das auch wunderbar ohne. Aber letztendlich ist das sozusagen, mich selber zu dokumentieren. Also hat wahrscheinlich eher was mit Journaling oder so zu tun. Und ja, genau. Ich weiß nicht, ich bin jetzt bei Buch 38 oder so. Ja.
Ja, ich liebe das ja auch. Ich war ja jetzt im Herbst unerwartet bei meinen Eltern und habe da gewohnt und meinen Stiefvater in den Tod begleitet. Und ich habe dann auch, war dann eins meiner Projekte, okay, ich lese jetzt alle meine Tagebücher, solange ich
Ja.
hier bin. Und ich meine, ich habe 2012 oder 2013, glaube ich, angefangen zu schreiben. Also vor 10 Jahren. Und das war eine Reise, diese 10 Jahre durchzulesen. Und ich liebe diese Bücher. Also ich kann das, ich mit, geht mit mir total in Resonanz. Das wäre wahrscheinlich auch das, was ich mir schnappen würde. Ja.
Ja.
Und es ist was, was ich bis heute praktiziere. Ich schreibe jetzt tatsächlich nicht mehr so viel, weil ich das auch das Gefühl habe, ich habe einfach deutlich weniger Leidensdruck. Also es war für mich auch einfach ein Ventil, einfach Dinge aus mir rauszuholen, die ich anders irgendwie nicht ausdrücken konnte. Das habe ich heute viele andere Tools, deswegen schreibe ich etwas weniger. Und trotzdem ist es für mich so, es ist so magisch. Es ist wirklich, es ist unfassbar magisch. Und es hilft auch. Ich habe ja auch in den letzten 2 Jahren einige Erfahrungen mit Psychedelics gemacht. Es ist ein Integrationstool auch. Weil für mich ist auch jede, also auch wenn ich auf einem Festival LSD oder MDMA mal genommen habe, für mich ist es nie einfach nur, ich bin am Trippen, sondern ich habe immer Insights und Erkenntnisse und ich lerne was über mich und es kommen Themen hoch und es kommen auch immer wieder die gleichen Themen hoch, wenn ich das noch nicht bearbeitet habe. Also für mich gibt es das eigentlich gar nicht, Drogen nehmen in dem Sinne, so, sondern für mich ist das immer, es ist immer eine Reise nach innen.
Ja.
So, ja.
Also damit komme ich sehr in Resonanz. Und ich habe auch mal angefangen, die Bücher zu lesen, aber da bin ich nicht weit gekommen, weil das so viel in mir wieder ausgelöst hat, dass ich so voll von Gefühlen quasi war, dass ich dann irgendwie an einem Abend eine Seite geschafft habe und dann wieder neu angefangen habe zu schreiben. Also so, es war, ja. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, da steckt eben so mein ganzes Leben und auch ein ganzes Stück weit mein Erleben drin.
Ja.
Und so, das ist ja auch alles noch in mir. Und es kommt ja immer nur sozusagen Neues hinzu, aber es geht eigentlich nichts weg. Und deswegen, ja, ist das irgendwie auch nach wie vor ein großer Schatz für mich, obwohl ich heute
Ja.
auch viel, viel weniger schreibe als früher.
Ja.
Das ist bei mir auch so.
Ja.
Ja. Ja, das hat ja auch ganz viel was mit Schatten zu tun. Und ich habe, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du auch eine Trauma-Ausbildung bei Gabor Maté gemacht.
Genau, ja.
Sensationell, weil für die, die es nicht wissen, also du kannst es wahrscheinlich noch viel besser sagen, aber das ist wirklich so die Instanz, wenn es um Traumaarbeit geht in der Welt.
Mhm. Aktuell auf jeden Fall, ja. Also ja. Gabor Maté ist für mich einer der absoluten Vorreiter in dem Feld und auch ein Umdenker. Und für mich war das wirklich, hat es angefangen mit der Doku, die rauskam, The Wisdom of Trauma. Das war, glaube ich, vor 2 Jahren, als die rauskam. In Mexiko habe ich die geschaut. Und seine Herangehensweise an Trauma ist zum Beispiel ist eine komplett andere als die ich im Studium gelernt habe. Ja, also ich habe auch über Trauma im Psychologiestudium gelernt. Ich meine, das ist jetzt auch schon wieder acht, neun Jahre her, dass ich studiert habe. Aber es war einfach für mich so, okay, so sieht er Trauma und so beschreibt er das. Und es hat für mich alles auf einmal Sinn gemacht. So. Und deswegen war ich dann auch so, okay, von diesem Mann möchte ich gerne weiter lernen, weil er ja auch, obwohl er in dem Bereich ja selber auch arbeitet und gearbeitet hat, dieses ganze System von Psychiatrie und Psychotherapie ja total hinterfragt und ja zum Beispiel auch die Arbeit mit gewissen Psychedelics auch empfiehlt, ja, um eben an Trauma wirklich zu arbeiten. Und seine Definition von Trauma ist letztendlich einfach auch so simpel und relativ weit weg, für mich zumindest gefühlt, von dem, was ich im Studium irgendwann mal gelernt habe.
Magst du kurz sagen, was du oder Gabor Maté unter Trauma verstehen?
Trauma ist letztendlich die Aufgabe der Authentizität für Bindung. Also das heißt, ich verleugne mein authentisches Selbst, meine Gefühle, um in einer Bindung, die für mich lebensnotwendig ist, weil das in der Regel in der Kindheit passiert. Und wenn ich ein Kind bin, also mindestens bis ich 8 Jahre alt bin, bin ich absolut abhängig von den Personen, die mich aufziehen, was dort in der Regel entsteht. Kann natürlich auch noch später entstehen, aber das ist wirklich diese Lebensphase, wo ich einfach auf die Bindung angewiesen bin. Und in dem Moment, wo ich mich authentisch ausdrücke und meine Erziehungspersonen, meine Bezugspersonen mir ihre Liebe, ihre Bindung entziehen aufgrund meines authentischen Ausdruckes, lerne ich dann, oh, okay, das ist nicht willkommen, also unterdrücke ich das, schiebe ich das weg von mir, weil ich brauche ja diese Bindung, ich brauche diese Verbindung. Und das ist letztendlich, wie Trauma entsteht, in dem Sinne. Es gibt natürlich auch die Art von Trauma, ne, jetzt, also Trauma sagt man jetzt zum Beispiel in der Medizin auch, ja, wenn ich einen blauen Fleck habe oder wenn ich mir was breche oder so, ist das auch eine Art von Trauma, aber das ist eher was Körperliches, was Physiologisches. Ja, und natürlich kann ich auch ein Trauma erleben, dadurch zum Beispiel, dass ich einen sexuellen Übergriff erlebe oder einen Autounfall oder so. Ja, das wäre aber, das geht ein bisschen in eine andere Richtung. Ja, will nicht sagen, dass das kein Trauma ist, aber das ist so ein bisschen was anderes. Und die meisten psychischen Erkrankungen, das ist ja seine These, die wir heute kennen, kommen aus diesem Trauma, was ich vorhin berichtet habe. Also das, was in unserer Kindheit passiert, wo wir unsere Authentizität opfern, um uns anzupassen.
Das klingt sehr nach Erziehung mit bedingter Liebe. Und ich glaube, das kennen die meisten von uns, dass man sozusagen für Wohlverhalten belohnt wird und wenn es irgendwie nicht so gut passte, sozusagen, dann wurde man genau mit Distanz gestraft, was für Kinder ja eine Katastrophe ist.
Ja. Also es ist ja auch ein, ne, wenn man sich unsere Gesellschaft anschaut, ich habe das Gefühl, es gibt schon Bewegungen, die sich da jetzt verändern, was Kindeserziehung angeht, dass das Ganze ein bisschen anders auch postuliert und praktiziert wird. Aber wenn man sich das historisch mal anschaut, wie die Menschen auch gelebt haben und wie Erziehung auch sich entwickelt hat im Verlauf der Jahrhunderte, dann ist es ja einfach das Normal auch so. Und ich glaube auch nicht, dass irgendein Elternteil mit böser Absicht oder mit der Absicht, okay, ich will jetzt mein Kind traumatisieren oder ja, so richtig, ich will dem jetzt richtig absichtlich irgendwas Böses tun. Ich glaube gar nicht, dass das irgendjemand macht, sondern es ist einfach, es wird von Generation und Generation so weitergegeben. Und wenn man auch nicht das hinterfragt und einfach so denkt, okay, so ist halt normal, so funktioniert das, so haben das meine Eltern gemacht, also macht es auch so, geht es halt einfach immer so weiter. Und das ist so ein bisschen dieses, wo ich das Gefühl habe, da bricht gerade ganz viel auf. Also dass meine Generation vor allem und die auch, die nachkommt, habe ich das Gefühl, da sind viele wirklich in dem Bewusstsein so, okay, das ist nicht mehr der Weg, es so weiterzumachen, sondern wir machen es irgendwie anders. Und was Gabor Maté auch postuliert, ist halt, okay, wenn du, ne, weil du bist ein Mensch und du wirst als Elternteil immer auch in Anführungszeichen Fehler machen. Und es geht, glaube ich, nicht darum, rumzurennen und zu sagen, okay, ich darf auf keinen Fall mein Kind traumatisieren, sondern es geht eher darum zu sagen, okay, egal was mein Kind macht, ich erziehe es in dem Bewusstsein, dass es weiß, egal was es macht, ich werde ihm niemals die Liebe entziehen. Also es ist trotzdem geliebt. Das heißt nicht, dass ich nicht Grenzen setze und Nein sage und ne, es in die Richtung forme, aber dass ich da einfach das so kultiviere, dass das Kind weiß, okay, das war nicht gut, was ich gemacht habe, aber ich bin trotzdem geliebt. So. Ja, also die Bindung wird mir nicht entzogen.
Ja, genau. Also, dass der Grundton der Annahme einfach da ist, egal was passiert. Ja. Also,
Und ja, also ich meine, ne, wenn wir von bedingter Liebe und oder bedingungsloser Liebe sprechen, das ist ja auch ein großer Begriff. Ja, also dass wer von sich heute kann sagen, ich verkörpere bedingungslose Liebe und ich kann einen anderen, egal ob Partner oder Kind oder Freund, Mama, Papa, bedingungslos lieben. So.
spontan fällt mir die Frage ein, was ist für dich Liebe? Also jetzt gerade auch in diesem Kontext.
Liebe ist für mich erstmal die Essenz von uns allen. Und für mich ist so, also ich glaube, meine Wahrheit ist, ich habe bedingungslose Liebe schon erlebt. Also das zu fühlen und das auch zu geben. Und für mich gibt es da so diesen Testsatz. Und der ist, es ist egal, was du machst, egal, was du tust, es ändert nichts an meiner Liebe zu dir. Und das bedeutet aber für mich nicht zwangsläufig, dass ich in einer engen Bindung mit der Person bin. Ja, also ich kann eine Person auch aus der Distanz lieben und mich trotzdem abgrenzen und sagen, weißt du, was du so machst und wie du dich verhältst, das überschreitet meine Grenzen. Ich liebe dich, aber ich liebe mich auch. Und deswegen gehe ich hier jetzt in die Distanz. Aber es ändert nichts an dem Gefühl in meinem Herzen. Und das ist was, was ich tatsächlich seit ein paar Jahren immer wieder erlebe, auch mit Ex-Partnern zum Beispiel, wo ich das Gefühl habe, okay, die Liebe, die ich für die Person habe, das ist nicht so ein romantisches, ich möchte mit der Person verschmelzen und wir reiten zusammen in den Sonnenuntergang, sondern es ist so ein, oh wow, ich habe die Person in meinem Herzen und ich wünsche der nur das Beste, und gleichzeitig aus der Distanz, weil ich auch für mich das Beste, mir wünsche und mich nicht aufopfere in dem Sinne.
Also Liebe mehr so als Entscheidung sozusagen. Also
Es
von
ist auf
dir
jeden
aus,
Fall eine
ich entscheide
Entscheidung.
mich
Ja.
sozusagen. Und genau, also was nicht unbedingt was mit Beziehung zu tun hat, was nicht unbedingt was mit dem Wunsch nach Nähe und Verbundenheit zu tun hat.
Ja.
Ja.
Und vor allem, was Liebe für mich auch ist, es ist einer meiner Lehrer, der hat so einen schönen Satz dafür gefunden. Er hat gesagt, okay, Liebe ist nicht dein Haustier. Liebe ist nicht dafür da, dich zu umarmen oder dass du dich gut fühlst, sondern Liebe ist ein brüllender, dich angreifender Tiger, der dich auseinanderreißt und dich auf die Knie wirft und dich immer wieder, ja, im Prinzip demütig sein lässt vor dem, was passiert und wer du wirklich bist und was letztendlich auch die eigenen Schattenthemen hervorbringt. So. Also, ich nehme so diese Formulierung, being helpless in the face of love. Also, wenn ich mit wahrhaftiger Liebe konfrontiert bin, dann kommt quasi alles nach oben, was nicht Liebe ist. Also, die ganzen Schatten, wir hatten es ja eben von Schatten, Traumata, wie ich mich selbst sabotiere auch, das machen ganz viele Menschen, vor allem in Verbindung mit anderen, ja, wenn dann jemand kommt und er liebt dich wirklich und dann auf einmal so, oh mein Gott, diese Person meint's ernst und wie kann ich da jetzt irgendwie eine Geschichte drumherum binden, dass die Person mich doch verlässt oder wie kann ich das Ganze
Genau.
sabotieren oder ja, also das Liebe ist letztendlich, also mein Lehrer sagt, a fucking raging tiger und ich finde es so passend, zumindest in meinem Leben habe ich diese Erfahrung immer wieder gemacht.
Wir wollen ja heute auch sprechen über Sexualität. Und das Sexualität hat ja auch was mit Gegensätzen zu tun, die sich anziehen. Also du verwendest die Begriffe Yin und Yang. Oder vielleicht auch eben das Männliche und das Weibliche, Animus und Anima.
Ja, Animus und Anima ist was Spezifisches. Da geht es um die Repräsentation des Maskulinen oder Femininen in mir. Also in dem Fall, ich hätte jetzt einen inneren Animus und du hättest eine innere Anima. Also quasi die gegengeschlechtliche innere Repräsentation, die ich habe. Also das ist nicht unbedingt Yin und Yang oder Maskulin und Feminin, sondern das ist was sehr Individuelles. Spielt aber damit eine Rolle, also hat was mit Anziehung auch zu tun. Ja, und diese, also letztendlich, um es mal runterzubrechen, sprechen wir hier von Polarität. Also letztendlich Plus und Minus zieht sich an. Ja, also ganz simples Gesetz, Plus und Plus stößt sich ab, wissen wir. Ja, und so funktioniert letztendlich auch Anziehung in dem Sinne. Das heißt, wenn ich eine Energie, also sagen wir mal zum Beispiel die Yin-Energie, sehr stark kultiviere, dann wird in der Regel das, was ich anziehend finde, eher eine größere Ausprägung von dem Yang-Pol haben. Ja, und umgekehrt. So. Ja. Und im Tantra ist so ein bisschen die Idee, dass innerlich für mich selbst, also das nennt sich innere Ehe im Tantra, ich habe in mir Plus und Minus, Yin und Yang, Maskulin, Feminin, wie auch immer man das nennen will. Und ich möchte das in mir in Balance bringen. Also, dass ich quasi ein reifes inneres Maskulines und ein reifes inneres Feminines habe, komplett unabhängig von meiner Geschlechtsidentität. Weil das, letztendlich geht es da wie bei allem Leben um Balance. Ja, das bedeutet, okay, ich kann gut für mich sorgen, ja, ich kann in mein Feminines reingehen, ich kann fließen, ja, das sind letztendlich ja alles auch nur Definitionen, ja. Ich kann weich sein, ich kann sanft sein, ich kann meine Emotionen fühlen, ich kann die ausleben und ich habe das innere Maskuline. Also ich nehme mir mal so dieses Bild von, das Maskuline ist wie so ein Fels und das Feminine ist das Meer drumherum und die Wellen, die schlagen da mal dagegen und mal ist das so richtig heftig und mal ist das mehr so ganz lau und sanft. Und das Maskuline ist aber da, das ist stabil, das hält das, egal was quasi in diesem Femininen so passiert. Ja, und dadurch schaffe ich in mir so eine innere Ausgeglichenheit. Nichtsdestotrotz ist es so, dass eine meiner Tantra-Lehrerinnen hat mal gesagt, so pauschal kann man sagen, 80% der Menschen identifizieren sich mehr mit der Energie, die auch ihrem biologischen Geschlecht entspricht. Also heißt, für mich, ich identifiziere mich eher die meiste Zeit mit der femininen Energie. So, ja, also wenn ich meine wahre Essenz wirklich zulasse, dann würde ich sagen, die ist eher feminin, die ist nicht maskulin. Das heißt, tendenziell, auch wenn ich diese innere Balance habe, bin ich doch eher mehr auf diesem Pol. Und das führt dann dazu, dass ich auch wirklich Anziehung haben kann, zum Beispiel zu einem Mann, der mehr auf dem anderen Pol ist. Weil wenn ich in mir komplett ausbalanciert bin, dann bin ich ja auf einem Nullpunkt. Und dann gibt es keine Anziehung. Ja, also das ist, wenn ich innerlich auf einem Nullpunkt bin, ne, dann gibt es nicht wirklich sexuelle Anziehung im Außen. Weil ich innerlich dann einfach so ausgeglichen bin. Macht das Sinn?
Spannend. Ja, das ist total nachvollziehbar. Also, ich zum Beispiel bin, glaube ich, ziemlich sozialisiert durch meine Mutter. Mein Vater hat einfach viel gearbeitet, war viel unterwegs und daher kommt, glaube ich, auch so eine gewisse Empathie und so diese ganzen, sagen wir mal, so, ja, das Interesse oder den Draht auch zu diesen weicheren Themen. So. Und ja, und gleichzeitig liebe ich es auch, neue Dinge zu entdecken und so. Also, ja, zwei Pole. Genau.
Ja, zwei Pole. Es ist
Genau.
wirklich, es ist spannend. Also für mich ist so ein bisschen in den letzten Jahren, weil ich komme eher zum Beispiel, ich habe eine sehr starke maskuline Energie, weil ich die in meinen jungen Jahren kultivieren musste, um zu überleben in den Bedingungen, in denen ich aufgewachsen bin. Da war es für mich einfach nicht sicher, ne, in meinem Körper zu sein. Das wäre jetzt auch wieder sehr feminin, wenn wir das halt in so Kategorien reinpacken, meine Gefühle zu leben, weich zu sein, verletzlich zu sein. Das war nicht möglich, wie ich aufgewachsen bin. Das war nicht Sicher. Und deswegen musste ich viel von diesem Maskulinen kultivieren. Und in diesem ganzen, meinem eigenen Heilungsweg und spirituellen Erwachen habe ich mehr und mehr gemerkt, okay, das hat mir gedient, das ist wichtig, das ist auch da, das wird auch nicht weggehen. Also ich, das ist einfach, habe das halt sehr stark ausgeprägt. Aber meine Essenz, meine Seele sehnt sich eigentlich danach, in dieses Feminine einzutauchen und endlich in so einen Raum zu kommen, wo ich mir das auch erlauben kann und wo es sich sicher anfühlt, weich zu sein und verletzlich zu sein und meine Gefühle auszudrücken. Und das ist was, was ich in den letzten Jahren kultiviert habe. Und dadurch, dass ich dieses Maskuline habe, war das eigentlich total hilfreich für mich zu sagen, ah, okay, ich lerne jetzt den Raum für mich selber zu halten. Also ohne quasi ein Maskulines im Außen zu brauchen, erstmal für mich selber zu sagen, okay, mein inneres Maskulines hält den Raum für mich, wenn ich weinen muss oder wenn ich wütend bin oder ne, wenn ich irgendwas brauche, um für mich zu sorgen, um dann dahin zu kommen, zu sagen, ich kann mit diesen Energien spielen. Das heißt, ich kann bewusst wählen, wann möchte ich in welcher Energie unterwegs sein. So. Und wann möchte ich mich wie verhalten? Weil zum Beispiel ich, ne, ich leite ja auch Retreats und Workshops. Und wenn ich lehre, ja, also Teaching ist immer emissive, also gebend, ist also maskulin, maskulines Prinzip. Und das heißt, das weiß ich bewusst. Ja, ich weiß, okay, wenn ich in die Lehrerrolle reingehe, dann bin ich in dieser Energie. Und dann kann ich für mich danach sagen, okay, ich möchte aber wieder ausbalancieren. Das heißt, danach, weiß ich nicht, mache ich mir dann schöne Musik an und Kerzen und tanze oder gehe baden oder, ja, um das so, so in Balance zu halten. Und dann kann ich damit auch spielen. Und dann kann ich auch in Sexualität damit spielen. Ja, also wenn ich einen Partner habe, kann man auch damit spielen und sagen, okay, heute machen wir mal Rollentausch. Wie fühlt sich an, wenn du mal in diese Energie gehst oder ich in diese? Ja. Und das ist, finde ich, dann Freiheit, wenn man die Wahl hat und das bewusst auch irgendwie steuern kann, sagen kann, okay, jetzt mehr davon, weniger davon, je nachdem, was halt gerade dran ist.
Also ich habe mich in der letzten Zeit ein bisschen mit dem Thema männlich-weiblich beschäftigt und was das für mich vor allem bedeutet. Also muss ich jetzt das Handwerkergen in mir entdecken oder so, was ist es im Kern? Und meine Erkenntnis dabei ist, dass das ganz viel mit Bewusstheit zu tun hat, ganz viel mit Zielen im Leben, mit Eigendrehung. Und ja, dass das sozusagen für mich eben ganz starker Aspekt von Männlichkeit hat. Ja. So zu wissen, wo ich hin will, und das, also sozusagen im positiven Sinne aggressiv zu sein, also auf etwas zuzugehen. Ja. So, also nicht im destruktiven Sinne oder im Entgleisenden, sondern
Ja, Struktur, Fokus, Ausrichtung,
genau.
Strategie, das wären alles so maskuline Qualitäten. Und ich merke es in meinem Leben zum Beispiel gerade auch. Ich habe jetzt die letzten 3 Monate, seit ich nach Costa Rica gekommen bin, war für mich viel einfach nur fließen, nur sein, nur machen, worauf ich Lust habe. Auch ein bisschen Recovery von diesem ganzen
Schön.
Sterbeprozessbegleitung, Burnout und so. Und jetzt merke ich wirklich seit ein paar Tagen, also seitdem, seit Ostara, also der, wie heißt das, Spring Equinox, also Frühlingsanfang sozusagen und jetzt auch Neumond gestern und mit der Widderenergie, ich merke so richtig so, oh wow, mein Wunsch danach zu kreieren und ein bisschen Struktur zu haben und Dinge zu planen kommt wieder. Ja, also das ist einfach auch so im Gleichgewicht, ne? Mein Körper braucht jetzt irgendwie mein System, so dieses einfach oh, in den Tag hineinleben, fließen und jetzt merke ich ganz von selbst, es geht wieder woanders hin. So und jetzt ist gerade wieder so, oh, ich habe Lust zu kreieren, erschaffen, planen, Struktur, Termine. Yay! Ich
Oh Mann, mein Tag ist voll davon. Voll mit Terminen.
meine füllen sich jetzt langsam auch wieder, ja.
Ja, wie schön. Ja.
Ja.
Welche Rolle spielt Achtsamkeit und Bewusstheit in diesem ganzen Kontext?
Das ist alles, letztendlich. Also, ohne das geht kein Tantra und geht meiner Meinung nach auch keine Persönlichkeitsentwicklung oder Transformation oder Traumaheilung oder was auch immer, wie man es nennen will. Also das ist letztendlich Bewusstheit, Achtsamkeit für interne Prozesse, für Gedanken, für körperliche Empfindungen ist der Schlüssel. Und deshalb ist es zum Beispiel im Tantra auch so, also es gibt Tantra-Yoga und Tantra-Meditation und Pranayama, also Atemübungen, dass nach jeder Übung, die ich mache, egal was es ist, gibt es einen Moment des Innehaltens. wo ich nichts mache, wo ich in der Stille bin, um die Effekte von dem, was ich gerade gemacht habe, wirklich zu spüren. Ja, und nicht von einem ins nächste direkt überzugehen, sondern zu sagen, okay, was hat sich denn jetzt verändert? Wie fühlt es sich jetzt an? Ja, das ist für mich die Essenz. Ohne das geht keine Veränderung, meiner Meinung nach.
Gibt es noch andere Tools oder andere Methoden, wie du Achtsamkeit kultivierst, nenne ich es jetzt mal?
Ich würde sagen, es ist eine Lebenseinstellung für mich. Ja, und manchmal, und ich kann gar nicht mehr anders, habe ich das Gefühl. Also ich habe das Gefühl, für mich ist das einfach Normalität und Alltag und so drin, dass ich natürlich nicht 100% der Zeit, aber die meiste Zeit wirklich sehr achtsam bin, was mache ich jetzt, warum mache ich es jetzt. Und das ist, glaube ich, finde ich vielleicht noch ein gutes Tool, Intentionalität. Und das ist letztendlich auch tantrisch. Also was ist meine Intention hinter einer bestimmten Aktivität oder Motivation? Warum mache ich das jetzt? Ja, was ist meine Intention dabei, jetzt zu meditieren? Was ist meine Intention dabei, jetzt ein Stück Kuchen zu essen? So. Und dadurch schaffe ich einfach ja Bewusstsein und eine Achtsamkeit dafür, was geht tatsächlich vor. Und ich glaube, es ist ein Prozess, ne? Diese Achtsamkeit und das Bewusstsein ist letztendlich für mich Schattenarbeit, weil das der Weg dahin ist, mich selber nicht mehr zu belügen. Weil wir Menschen sind ja unfassbar talentiert darin, uns selber das Blaue von irgendwie zu erzählen, sagen, ja, das brauche ich jetzt, weil, keine Ahnung, oder das gönne ich mir jetzt, oder das darf ich jetzt, ja, wir finden ja tausend Begründungen und Rechtfertigungen. Und wenn wir immer ehrlicher sind, okay, was ist tatsächlich meine Intention? Warum will ich jetzt dieses Stück Kuchen essen? Weil ich gerade nicht die Traurigkeit fühlen will. Weil ich mir einen schnellen Dopaminkick geben will. Ja, und das ist für mich dann auch wieder Wahlfreiheit, weil in dem Moment, wo ich das wirklich erkenne, kann ich ja entscheiden, möchte ich das jetzt machen oder nicht? Und ich finde, das ist auch völlig in Ordnung, wenn ich zum Beispiel merke, ich will jetzt gerade das nicht fühlen und ich will jetzt ein Stück Kuchen essen, um mich kurz besser zu fühlen. Ich weiß, es ist nicht langfristig hilfreich, aber jetzt für die nächsten 10 Minuten ist cool, kann ich mich auch dafür entscheiden. Und das ist irgendwie, genau. Und dann zu sagen, okay, und dann okay damit zu sein. Ja, anstatt sich halt irgendwie was zu erzählen, von wegen, ja, das Stück Kuchen habe ich jetzt verdient, weil die letzten 2 Stunden waren richtig anstrengend. So, ja, das ist irgendwie, ich finde, das ist Selbstermächtigung.
Ja. Hast du sowas wie ein Purpose oder so eine Art Lebensvision, Lebensziel, irgendetwas, einen Leitstern?
Ja, also ich glaube, für mich, meine Wahrheit ist, also ich habe mehrere Missionen, manche sind ein bisschen größer, manche sind ein bisschen kleiner. Und ich glaube, das nennt sich Dharma im Tantra. Mein Dharma ist wirklich Tantra zu lehren und über Sexualität aufzulernen und da was zu verändern. Also gestern habe ich ein tantrisches Ritual gemacht und in dem Ritual kam das für mich auch nochmal durch. Also wie ich auch gemerkt habe, wie meine Lebenssäfte und Kräfte quasi aktiviert werden. Ich so, okay, nichts aktiviert mich so wie das. Und das ist wirklich das auch, wofür ich gemacht bin. Und was ich auch fühle, wo ich natürlich nicht 100% in der Kontrolle bin darüber, habe ich das Gefühl, es ist Teil meiner Mission, Mutter zu sein, weil ich viel, meine Wahrheit ist, ich habe viel Ahnentraumata und auch, ne, so Verhaltensstrukturen, die von Generation zu Generation meiner Familie weitergegeben wurden, durchbrochen und aufgelöst. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, es ist auch meine Aufgabe jetzt, diese neue Generation mit heranzuziehen und dazu beizutragen. Und es wäre so ein bisschen so wie, nicht verschwendet, aber wenn ich mich jetzt nicht fortpflanze und alles, was ich geheilt und gelernt habe, nicht weitergebe, so ein bisschen so, warum habe ich das dann gemacht? Okay, ja, für mich, aber so ein bisschen so auch damit das Bewusstsein auf dem Planeten zu verändern. Und ich meine, das ist letztendlich, ne, im Kleinen auch das, was ich ja durch meine Arbeit mache, jeden, den ich irgendwie ein bisschen inspirieren kann oder der mit mir arbeitet und dann sich verändert. Das ist ja, ne, so ein Ripple-Effekt. Also scheint dann zu sein, es ist nur eine Person, aber die Person begegnet anderen Personen dann wieder anders und so. Und das ist für mich, das sind für mich so meine Missionen in diesem Moment. Ja.
Ich habe das Gefühl, dass Eltern sein, Mutter sein, Vater sein auch sehr gut zu dieser Idee des Tantra passt. Das hat auch was sehr, sehr Körperliches und auch was Spirituelles. Und also da findet, ich glaube, da findet man alles wieder. So.
Ja.
Also ich selber habe zwei Töchter. Ja.
Und?
Ja, also ich bin kein distanzierter Vater. Ich bin, glaube ich, sehr nah. Und ja, auch ich sag dann auch so, boah, ich nehme dich jetzt mal in den Arm. So, ich brauche das jetzt gerade. So, oder irgendwie, also ja, das, ich glaube, da, das wird schon sehr deutlich, sozusagen, welche Beziehung ich zu meinen Kindern habe. Ja.
Schön. Ja. Ich glaube, es ist auch, ne, also ich noch bin ich kinderlos. Ich glaube, es ist auch eine der größten Initiierungen, auch sich selbst nochmal anders zu begegnen und mit seinen Themen konfrontiert zu sein und ne, wie man auch mit Sachen umgeht. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr, das war so spannend, da habe ich ein Haus gemietet hier in Costa Rica und mit dem Haus kam eine Katze. Und ich hatte noch nie eine Katze, ich bin so ein Hundemensch, also ich bin immer mit Hunden aufgewachsen. Und die Katze war irgendwie nicht so gut erzogen und die hat mich teilweise so aufgeregt. Und ich habe gemerkt, ne, so wie ich meinen Ärger an der Katze auslassen wollte. Und es war so ein spannender Prozess, das zu beobachten. Und ich dachte, okay, das ist ja wirklich interessant. Und war so, okay, das geht nicht, ja. Du kannst jetzt nicht die Katze, keine Ahnung, verprügeln oder anschreien, das bringt gar nichts so, ne? Und es war so spannend, wo ich so gedacht habe, okay, wenn ich jetzt ein Kind hätte, das geht nicht, ja? Das war richtig lehrreich für mich.
Also ich finde eh, dass Kinder,
beobachten.
Ja, also das ist, das packt, also mich packt sehr an die eigene Nase. Weil wenn du willst, dass dein Kind ordentlich ist, musst du selber ordentlich sein. Also alles, was du von deinen Kindern erwartest oder willst, was du für die willst, musst du selber leben.
Ja.
Also es gibt so einen ganz schönen Spruch, Erziehung ist ganz zwecklos, die Kinder machen den Eltern doch immer alles nach. So, und ich finde, das ist so, also da ist wirklich viel Wahres dran.
Ja. Ja, ich freue mich schon drauf.
Ja, mach das. Also es ist wirklich, also ich finde es sensationell. Ich war bei der Geburt meiner zweiten Tochter dabei, bei der ersten nicht. Und das war wirklich einer der ganz großen Momente in meinem Leben. Also kann ich ganz klar so sagen, das hat eine kaum zu beschreibende Dimension und was, das geht so in alle Richtungen sozusagen. Also es ist auf der einen Seite extrem körperlich, es ist auf der anderen Seite wirklich tief bewegend, ganz groß. Es hat, finde ich, auch was Spirituelles.
Absolut.
Ja. So, also, ja. Und auch so, das hat vielleicht auch sogar was von, wir haben eben über das Aufwachen und so gesprochen, dieses sanft sozusagen ins Leben gleiten. Und auch das ist so die ersten Tage, die ersten Wochen, vielleicht sogar die ersten Jahre, sich da, also wir haben uns damals sehr viel Zeit genommen, sozusagen, also Lucy ist im Krankenhaus geboren, aber wir sind nur in der gleichen Nacht nach Hause gefahren. So, also das ging eh alles ratzfatz sozusagen. Also wir wären beinahe im Auto zur Welt gekommen. Und dann haben wir es gerade noch ins Krankenhaus geschafft und ein paar Stunden später waren wir wieder zu Hause. Und dann haben wir am Anfang auch sehr sozusagen die Tür zugehalten, um einfach auch sozusagen Zeit fürs gemeinsame Ankommen zu nehmen.
Ja.
Und das finde ich auch im Nachhinein war ganz besonders und bin ich total dankbar dafür, dass wir das wirklich auch so gemacht haben. Weil natürlich dann alle auch neugierig sind, alle kommen wollen.
Ja.
So, und dieser Rummel, der dann entsteht, finde ich total unpassend ist.
Voll.
Also, ja.
Ja. Es ist ja so ein bisschen so wie, ne, wenn du morgens, du schläfst und du wachst auf und stehen 10 Leute um dein Bett und sind so, hallo, guten Tag.
Genau, genau. Genau so.
Und du bist so, Leute, ich will jetzt mal im Tag ankommen, was ist los?
Ja, genau.
Ja, das fühle ich, ja. Ja. Ja, ich freue mich drauf. Ich weiß, es ist nicht zu 100% in meiner Hand und gleichzeitig bin ich relativ sicher, dass es passieren wird. Von daher.
Also, ich finde, auch da kann man Vertrauen ins Leben haben. Ich finde die Idee, dass das Leben für einen geschieht und nicht gegen einen, sehr, sehr gewinnt. Und das ist, also ich glaube, die Fähigkeit hatte ich schon immer sozusagen auch die positiven Dinge in den schwierigen zu sehen und das kultiviere ich immer mehr.
Ja,
Muss
absolut.
ich sagen. Und so sind auch letztendlich verrückte oder auch negative Ereignisse haben hinterher positive Nebeneffekte, an die man gar nicht gedacht hat.
Ja, immer. Für mich, also ist auch meine Lebenseinstellung. Ja, absolut. Ja. Und ich bin auch, also für mich zu diesem Thema, ich bin nicht attached dazu. Also das heißt, sollte das nicht passieren, dann hat das sicher auch seinen Sinn. Dann habe ich einen Trauerprozess, dass das nicht passiert, aber dann geht mein Leben weiter und andere Dinge werden dann passieren, die dran sind, die richtig sind. Deswegen, also, ich vertraue da voll und ganz ins Leben, was das angeht.
Also was so ein Thema ist, ist nicht so richtig laut, aber doch, was mich irgendwie immer wieder beschäftigt ist, was werde ich hinterlassen, sozusagen. Also wir sind hier auf dieser Welt und was kann ich sozusagen anderen geben? Meine schönsten Arbeitstage sind, wenn ich merke, dass ich mit dem, was ich kann, anderen helfen kann.
Ja.
So. Und so verstehe ich auch ein Stück weit diesen Podcast, dass ich einfach gute Gedanken, Wertvolles, Inspiration eben raussende in die Welt, das auch später noch verfügbar ist, wenn ich vielleicht nicht da bin oder was eben. So. Und ich finde auch, das ist sozusagen ein Teil des, wie werde ich fruchtbar im Leben? Und das bist du mit deinem Podcast maximal, würde ich sagen.
Ja, es ist letztendlich, was wirklich glücklich macht und auch erfüllend ist, das erlebe ich immer wieder, ist auf Service sein, also für andere da sein und letztendlich andere unterstützen und anderen helfen. Also ich bin wirklich, ne, wenn ich aus dem Retreat rauskomme, dann bin ich zwar energetisch ein bisschen platt, weil es 7 Tage Raum halten ist und intensiv, und ich bin gleichzeitig einfach, ich bin voll. Ich bin so voll vom Geben, ja, weil es einfach eine der erfüllendsten Dinge ever ist für mich. Also, ja.
Schön, ja.
Ja.
Ich finde, es gibt ja auch so dieses Plattsein und total zufrieden dabei. Also wenn man so eine Bergwanderung macht, ist man hinterher auch erschöpft, aber fühlt sich bombig.
Absolut.
So. Und dann gibt es natürlich auch dieses Ausgelaugtsein, da wo es eben nicht stimmt, wo die Energie sozusagen abgeflossen ist. Da, so. Das ist aber was ganz anderes.
Ja, absolut. Ja. Und das ist auch ein Zeichen, also wenn das eher das ist, was auftritt, ist das für mich immer ein Zeichen, okay, das ist eigentlich nicht stimmig, was hier passiert. Wenn ich mich immer wieder ausgelaugt fühle und als würde mir die Energie gezogen. Ja.
Dann braucht sie Kurskorrektur.
Ja, absolut.
Genau.
Ja.
Ja. Schön. Ja, ich habe so das Gefühl, so langsam kommen wir zum Ende. Und ich frage zum Schluss immer noch gerne mal, welchen wohlmeinenden Ratschlag würdest du heute jungen Menschen mitgeben? Aus deiner Erfahrung?
Mein Ratschlag ist, hinterfrage alles. Also nimm nichts, was dir beigebracht wird von deinen Lehrern, von deinen Eltern, einfach für bare Münze. Und spür auch in deinen Körper hinein. Und das ist natürlich aus meiner eigenen Erfahrung, weil ich als Kind schon immer, ich glaube, ich war schon immer recht feinfühlig. Und ich habe oft innerlich so, war so ein inneres Fragezeichen, war so, das macht für mich eben keinen Sinn, das verstehe ich nicht. Und dieses Hinterfragen ist natürlich nicht immer angenehm gewesen für die Menschen, die ich hinterfragt habe. Und es hat aber dazu beigetragen, mich selber besser kennenzulernen und eben mir Vertrauen zu lernen und meinen eigenen Weg zu finden. Und das wünsche ich wirklich jedem und jeder da draußen. Und ich glaube, es fängt damit an, einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass nicht alles, was einem erzählt ist, immer wahr ist. Und so ist zum Beispiel auch alles, was ich dir erzähle, bitte prüfe es für dich, ob es für dich wahr ist. Weil es kann meine Wahrheit sein und es muss aber nicht deine sein. Und das ist, glaube ich, das ist so das, was ich jungen Menschen mitgeben möchte. Überprüfe für dich, ob das wirklich deine Wahrheit ist, was dir so erzählt wird von Autoritätspersonen, Lehrern, den Medien, wem auch immer. Und das ist dann letztendlich auch der Grundstein dafür, der eigenen Wahrheit zu folgen, sie zu finden und die eigenen Träume zu leben und sich zu verwirklichen. Und das wünsche ich einfach, das wünsche ich jedem, dass er das erleben kann.
Mir kommt gerade, wo du das sagst, die Idee, dass man das Ganze mit seinem eigenen Körper überprüft. Also, wie fühlt sich das gerade in mir an, wenn jemand sagt, dass Geld verdienen eine gute Idee ist im Leben oder so.
Ja.
Was kommt dann hoch?
Ja, ja, absolut. Da in dem Kontakt direkt zu bleiben und nicht die, ja, die Körperverbindung zu verlieren, das wäre optimal. Ja.
Ja. Ja. Liebe Caro, ganz toll. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses tolle, schöne Gespräch. Ich habe mitgenommen, dass Tantra ein spiritueller Weg ist. Ein Weg, der den Körper mit einbezieht, der sozusagen auf die Ganzheit und die Fülle, den Reichtum im Leben abzielt und der uns ja, zu ganzeren, glücklicheren Menschen auch macht.
Ja. Ja, kann man so sagen, ja.
Okay, das kam jetzt bei mir an und ja, ich möchte schließen mit einem Zitat von Carl Rogers, das ich hier auch ganz schön und passend finde. Die Tür zur Erfahrung lässt sich nur von innen öffnen.
Aho.
Ihr Lieben da draußen, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen und das Gespräch hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ja, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Feedback habt, gerne jederzeit, positiv wie negativ. Alles ist willkommen und auf bald, sagt euer Dr. Tom.